Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Abend.
Im Hickhack um die Tinner-Akten äußert sich Justizministerin Wittmer-Schlumpf zum ersten Mal seit der Razzia bei der Bundeskriminalpolizei. Ein Impfstoff gegen die Schweinegrippe steht frühestens Anfang Oktober zur Verfügung, so die Eidgenössische Impfkommission. Der Ferienbeginn in vielen Schweizer Kantonen und im Ausland sorgt für lange Staus auf den Autobahnen. Das Wetter, Wolken und immer wieder Regen bei 23 Grad. Am Mikrofon Patrick Seiler, zuerst nun Karin Britsch mit dem Neuesten aus der Nachrichtenredaktion.
Der Machtkampf zwischen Bundesrat und Justiz um die brisanten Tinner-Akten geht weiter. Erstmals seit dem Abtransport eines Tresors aus den Räumlichkeiten der Bundeskriminalpolizei äußerte sich Justizministerin Wittmer-Schlumpf gegenüber Schweizer Radio DRS. Sie bekräftigte, der Bundesrat habe das Recht, die Akten zu vernichten, noch seien sie aber nicht geschreddert worden. Zuvor hatte der eidgenössische Untersuchungsrichter Jürg Zingle bekannt gegeben, dass er bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts einen Antrag gestellt habe. Damit wolle er erreichen, dass der Tresor mit den Schlüsseln zu den Tinner-Akten entsiegelt werde. Bis im September wird es vermutlich noch keinen Impfstoff gegen die Schweinegrippe geben. Erste Impfdosen stünden frühestens Anfang Oktober zur Verfügung. Das sagte die Präsidentin der Eidgenössischen Impfkommission der Westschweizer Tageszeitung Lütton. Die Impfkommission geht davon aus, dass sich die erste große Grippewelle in der Schweiz im September ausbreiten könnte, weil sich das Virus in der kälteren Jahreszeit schneller verbreitet. Auch das Bundesamt für Gesundheit rechnet im Herbst mit deutlich mehr Schweinegrippefällen. US-Präsident Obama hat in Ghana für ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Afrika und den USA plädiert. In seiner Rede vor dem Parlament bezeichnete Obama Afrika als einen wesentlichen Teil der Welt. Scharfe Kritik äußerte Obama gegenüber der Korruption, die in vielen Ländern Afrikas weit verbreitet sei. Kein Land werde Wohlstand erreichen, wenn seine Führer die Wirtschaft ausbeuteten. Vor seiner Rede traf sich Obama mit Ghanas Präsident Mills. Mehr als 20.000 Menschen gedenken in Srebrenica der Opfer des Massakers vom 11. Juli 1995. Damals hatten Truppen der bosnischen Serben die UNO-Schutzzone von Srebrenica erobert und rund 8.000 Muslime umgebracht. Anlässlich des 14. Jahrestages sind heute nochmals mehr als 500 identifizierte Opfer bei der Gedenkstätte in Potocari beigesetzt worden. Redner der heutigen Veranstaltung verlangten, dass die Verantwortlichen für das Massaker vor das UNO-Kriegstribunal gestellt würden. Der französische Pharmakonzern Sanofi Aventis ruft einen Hustensirup für Kinder zurück. Gemeinsam mit dem schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic bittet Sanofi Aventis, sämtliche Flaschen des Hustenmittels Rinathiol zurückzugeben. Kunden könnten entsprechende Flaschen beispielsweise bei Apotheken, Drogerien oder Ärzten abgeben. Durch den Abbau des Konservierungsstoffes entstehen offenbar Qualitätsprobleme. Bisher gebe es aber keine Berichte, dass bei Patienten Nebenwirkungen aufgetreten seien, schreibt Sanofi Aventis. Im westindischen Bundesstaat Gujarat sind bisher mindestens 122 Menschen gestorben, weil sie gepanschten Alkohol getrunken haben. Weitere 200 Personen werden im Spital behandelt. In Gujarat ist es verboten, Alkohol zu brennen und zu konsumieren. Darum wird Alkohol immer wieder schwarz gebrannt und gestreckt. Der Beginn der Schulferien in mehreren Kantonen und Reisende aus dem Ausland haben auf Schweizer Straßen für Staus gesorgt. Seit gestern Abend stauen sich die Autos vor dem Gotthard-Nordportal in Richtung Süden zeitweise auf über 10 Kilometern Länge. Das führte zu Wartezeiten von mehr als 3 Stunden. Ebenfalls betroffen war der Belchentunnel auf der A2. Kaum Probleme mit den Ferienreisenden gab es hingegen am Flughafen Zürich. Für heute und morgen rechnen die Verantwortlichen mit je über 70.000 Passagieren.
Info 3 Abend. Die Themen.
Tinner, die Akten und deren Vernichtung. Jetzt redet Justizministerin Wittmer-Schlumpf zum ersten Mal seit der Hausdurchsuchung. Die tödlichen Armeeunfälle an der Kanda und der Jungfrau. Was ist anders geworden im Militär? Welche Lehren wurden gezogen? Und Yes, You Can. Während seinem Besuch in Ghana motiviert US-Präsident Obama die Menschen Afrikas, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Doch zuerst Wetter und Verkehr.
Morgen ist es oft bewölkt, im Norden der Schweiz kann es regnen. Die Temperatur erreicht rund 23 Grad. Im Süden ist es ziemlich sonnig bei 27 Grad. Der S3-Verkehrsinformation von 17.05 Uhr auf der Nord-Süd-Achse, ca. 2 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden.
Info 3 Abend.
Wer im Theater rund um die Tinner-Akten und deren Vernichtung oder Nichtvernichtung langsam die Übersicht verliert, dem sei dies nicht verübelt. Nicht einmal die Akteure selbst wissen genau, wer denn nun welche Rolle wie spielt. So zeigte sich der Bundesrat gestern unbeeindruckt von der Tatsache, dass er die Schlüssel zum Schrank mit den Tinner-Akten nicht mehr hat. Die gefährlichen Dokumente würden trotzdem geschreddert. Heute nahm der zuständige eidgenössische Untersuchungsrichter Zingle auf diesem Sender diese Tatsache zur Kenntnis, will aber nichts mehr dagegen machen. Und nun der nächste Akt. Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Sie sprach erstmals nach der Hausdurchsuchung mit DRS-Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Frau Bundesrätin, eine Delegation des Parlaments hat sich gegen die Vernichtung der Tinner-Akten ausgesprochen. Das Bundesstrafgericht hat sich dagegen ausgesprochen. Trotzdem hält der Bundesrat unbeirrt an der Vernichtung dieser Akten fest. Steht denn die Landesregierung über Parlament und Justiz?
Also der Bundesrat hat gestützt auf die Verfassung verfügt bereits im Jahre 2007, im November 2007, dass sämtliche Akten, die atombombenrelevant sind, also nuklearrelevant sind, vernichtet werden. Dieser Beschluss damals oder das, was wir dann als neuen Beschluss jetzt in diesem Jahr gefällt haben, das betrifft die per Zufall, wie man sagt, aufgefundenen Akten, die wieder die gleiche Qualität haben und ist eigentlich eine konsequente Folge des Beschlusses aus dem Jahre 2007, dass man sagt, die nuklearrelevanten Akten bzw. die Akten, die Atombombendesign betreffen, also höchst gefährlich sind, die sollen vernichtet werden. Im Übrigen besteht hier keine Differenz zwischen GPDL und Bundesrat bzw. Parlament und Bundesrat insofern, als man übereinstimmend darauf ist, dass diese Akten vernichtet werden müssen. Die Frage ist nur, wann. Also über den Zeitpunkt diskutieren wir und hier besteht ein Ermessensspielraum. Ich denke, es ist auch wichtig, dass jetzt die GPDL bzw. die zuständigen parlamentarischen Kommissionen allenfalls mit dem Bundesrat zusammen noch einmal das Gespräch suchen.
Es ist ja jetzt die Rede davon, dass es Vermittlungsbemühungen geben soll der Ratspräsidentin und des Ratspräsidenten. Wären Sie also dazu bereit und würden zum Beispiel die Vernichtung aufschieben, bis man zusammengesessen ist?
Also der Zeitpunkt der Vernichtung ist ja nicht bestimmt. Wir haben auch die Vernichtung noch nicht durchgeführt. Fest steht, dass diese Akten vernichtet werden müssen. Das ist absolut klar, völlig unbestritten, von der IAEA auch so bestimmt worden bzw. so unterstützt worden, dem Bundesrat ja dringlich anempfohlen worden, aber der Zeitpunkt, der steht noch nicht fest. Und ich bin selbstverständlich, das heißt, der Bundesrat ist selbstverständlich zu Gesprächen bereit mit der Parlamentsleitung, also mit den Ratspräsidenten, auch mit den zuständigen Kommissionen. Das sind die normalen Gefäße, die wir haben und die vorgesehen sind auch für einen solchen Konfliktfall.
Und das könnte sein, dass Sie dann Hand bieten und sagen, zum Beispiel bis zum Ende des Prozesses versiegeln wir die Akten und dann, abgemacht mit dem Parlament, werden sie vernichtet.
Also ich möchte einfach noch einmal betonen, diese Akten müssen vernichtet werden. Das steht fest. Der Zeitpunkt, der ist offen, aber es kann natürlich nicht sein, dass wir auf unendliche Zeit einfach solche Akten, die nach vertraglichen Abmachungen mit den Atommächten vernichtet werden müssen und nach der IAEA auch vernichtet werden müssen, dass wir auf unbestimmte Zeit solche Akten hier lagern würden. Das ist eine Frage der Staatssicherheit, das ist auch eine Frage der Erpressbarkeit eines Landes, da müssen wir uns entschieden dagegen wehren. Ich wäre natürlich an sich froh, wenn der Untersuchungsrichter diesen Fall, der immerhin schon einige Jahre nicht fertig behandelt wird, um es zurückhaltend auszudrücken, wenn er diesen Entscheid oder dieses Verfahren endlich einmal abschließen würde und man dann auch einen Entscheid hätte, ein Urteil hätte in dieser Angelegenheit.
Sagt Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf im Interview mit Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Mehr zur Tinner-Affäre gibt's bei uns auch online, drs.ch.
Info 3 Abend.
Vor gut einem Jahr starben auf der Kanda im Berner Oberland 5 Soldaten bei einem Bootunfall. Morgen Sonntag ist es 2 Jahre her, seit 6 Soldaten an der Jungfrau in den Tod stürzten. Inzwischen sind die Untersuchungen zu den beiden Unfällen abgeschlossen. Der Oberauditor der Armee wird demnächst über die Strafanklagen entscheiden. Insbesondere nach dem Kanda-Unfall hatte die Armee versprochen, alles zu tun, dass so etwas nie mehr geschieht. Ein Jahr später zeigt sich, der Umgang mit Risiken im Militäralltag ist immer noch vor allem ein heikles Thema. Inlandredaktor Freddy Gasser.
Der damalige Armeechef Roland Neff gab unmittelbar nach dem Kanda-Unfall den Tarif durch.
Übungen, Kaderübungen, Einsatzübungen, Ausbildungssequenzen, die nicht in die Kernaufgabe von einem Verband gehören, die verbiete ich.
Heute, ein Jahr später, will fast niemand mehr öffentlich über Risiken reden. Erst recht nicht darüber, ob und wie man Risiken im Militärdienst sorgfältiger prüft seit diesen Unfällen. Schulkommandanten, Instruktoren und andere Offiziere verweisen stattdessen ans Verteidigungsdepartement VBS. Einzig Hans Schatzmann, Präsident der Offiziersgesellschaft und Generalstabsoberst, sagt, das Risikobewusstsein in seiner Brigade sei tatsächlich gestiegen.
Es wurde auch darauf geachtet, dass effektive Übungen bei Bedarf angepasst wurden oder dass von Übungen abgesehen worden ist, die eben nicht den Zielsetzungen des Chefs der Armee entsprochen haben.
Im VBS betont der stellvertretende Armeesprecher Christoph Brunner,
dass es bis auf Stufe Zugführer in jedem Kurs eine Sensibilisierung gibt für das Risikomanagement. Und in diesem Zusammenhang wird den Chefs, und zwar sämtlichen Chefs, auch den Unteroffizieren, diese sogenannte Risikokarte abgegeben. Das ist eine Gedankenstütze, die ihnen helfen soll, den Umgang mit Risiken besser bewältigen zu können.
Dies sei keine wirkungslose Symptombekämpfung, sondern
eine Ergänzung zu diesen Prozessen und Abläufen, die seit Jahr und Tag durchgeführt werden und nach wie vor gelten, namentlich die Sicherheitsvorschriften.
Vermehrte Sensibilisierung, Pochen auf die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften, müsste das Risikobewusstsein im Militär nicht tiefgreifender gestärkt werden? Doch, sagt Stefan Seiler, Dozent für Menschenführung und Kommunikation an der Militärakademie der ETH Zürich. Ein Bereich, in dem jährlich rund 100 Berufsoffiziere ausgebildet werden.
Dort ist natürlich die Frage, wie geht man mit unterstellten Menschen um? Welche Verantwortung hat man für deren ihre Sicherheit, im Ernstfall dann eben auch für deren ihr Leben?
Der Unfall auf der Kanda habe sicher wieder in den Vordergrund gerückt,
dass es in gewissen Bereichen keine Toleranz geben darf. Und der Risikobereich ist gerade ein Bereich, in dem es keine Toleranz geben darf.
Ein Punkt, der zentral sein wird in der juristischen Aufarbeitung des Kanda-Unfalls.
Info 3 Abend.
Ein außerordentliches Erfolgsmodell auf dem afrikanischen Kontinent könne Ghana sein. Mit solchen Worten lobte US-Präsident Barack Obama das westafrikanische Land zu Beginn seines Besuchs, des ersten in Schwarzafrika. Seine Hoffnungen setzt er in die Jugend. Von dieser erhofft er sich, dass sie sich aktiv an der Gestaltung der Zukunft des Kontinents beteiligt. Afrika-Korrespondent Rudi Küng über Obamas Blitzbesuch in Ghana und dessen Bedeutung.
Yes, you can. Ja, ihr könnt es, ermunterte heute US-Präsident Barack Obama insbesondere die jungen Afrikanerinnen und Afrikaner, die Mehrheit der afrikanischen Bevölkerung, sich für eine bessere Zukunft einzusetzen.
And I am particularly speaking to the young people all across Africa and right here in Ghana. And here is what you must know. The world will be what you make of it. You have the power to hold your leaders accountable.
Ihr habt die Macht, eure Führer zur Verantwortung zu ziehen. Ihr könnt Institutionen aufbauen, die der Bevölkerung dienen. Ihr könnt euch in euren Gemeinschaften für bessere Schulbildung einsetzen, um Wohlstand und neue Beziehungen zur Außenwelt zu schaffen. Ihr könnt Krankheiten besiegen und Konflikte beenden, sagte Obama vor den ghanaischen Parlamentsabgeordneten.
You can do that. Yes, you can.
Obama betonte, dass es um die Demokratie in Afrika nicht eben gut bestellt sei und Demokratie auch nicht einfach bedeute, Wahlen abzuhalten. Er verurteilte die afrikanischen Staatschefs, die an ihrer Macht festhielten und diese zur Selbstbereicherung missbrauchten.
Strong Parliament, honest police forces, independent judges.
Starke Parlamente, aufrichtige Polizeikräfte, unabhängige Richter, unabhängige Medien, ein starker Privatsektor und eine aktive Zivilgesellschaft sind für Erfolg im 21. Jahrhundert nötig und machen eine lebendige Demokratie aus.
Those are the things that give life democracy.
Für zu viele Menschen in Afrika seien heilbare Krankheiten und kriegerische Gewalt tägliche Realität, in Darfur, in Ostkongo und Somalia etwa, beklagte Obama. Er unterstrich aber gleichzeitig das enorme Wirtschaftspotenzial Afrikas. Nicht nur was Rohstoffe angeht, sondern auch die Landwirtschaft. Als Partner und Freund unterstützten die USA Afrika auch in Zukunft, versicherte Obama und sprach von $63 Milliarden, mit denen er das AIDS-Programm seines Vorgängers Bush fortführen wolle. Obama sprach klare und deutliche Worte, seine Rede enthielt aber kaum Neues, kaum etwas, das nicht schon auch seine Vorgänger gesagt hätten. Doch besonderes Gewicht kommt seinen Worten auf dem afrikanischen Kontinent zu, weil Obama es ist, der sie aussprach. Obama, in dessen Körper afrikanisches Blut fließt, wie er selber sagte.
Das war Info 3, eine Viertelstunde mit Nachrichten und Hintergründen auf DRS3, DRS4 News und DRS-Virus. Neu gibt's unsere Sendung auch als Podcast zum Runterladen auf info3.drs.ch. Nicoletta Cimino war heute verantwortlich für die Inhalte. Am Mikrofon war Patrick Seiler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.